Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben heute Freitag, den 3. Mai, und wir nehmen gerade passend zur Marktstimmung auf. Also der Markt schwenkt gerade, aber sowas von ins Grüne um. Natürlich nicht gesagt, dass es auch bis zum Ende so bleibt, aber ja, da merkt man halt, die Wall Street sich freut, wenn wir zumindest mal in die Aufnahme reingehen. Da haben sie gemeint, sie müssen
Genau.
uns noch ein bisschen Content liefern. Ja, war eine sehr interessante Woche, weil diesmal waren auch wirklich große Verlierer dabei, in den Earnings. Und da wir die Woche nicht mal ansatzweise alles covern können, haben wir uns jetzt so entschieden. Also die großen Verlierer von der Woche, da machen wir in der kommenden Woche eine Sonderfolge raus, weil dann kann man auch anschauen, wie sie sich jetzt wirklich bis Ende der Woche dann entwickelt haben, ob sich so der Rauch bei dem einen oder anderen gelichtet hat oder ob es noch weiter nach unten geht. Also so Geschichten wie Starbucks, aber dann eben auch CVS Health, die wir eben auch schon öfters behandelt haben, gucken wir an. Aber wir haben natürlich auch sowas wie eine Cloudflare, die haben wir jetzt heute mit dabei. Also es kommen noch einige nächste Woche, bei der jetzt eben auch es gar nicht unbedingt nur um die aktuellen Zahlen dann ging, sondern dann eben auch so, wie jetzt die langfristigen Aussichten sind und ob man sie sich vielleicht jetzt mal anschauen könnte, ob jetzt dann so die richtige Zeit gekommen ist. Also denk doch dran, einen Daumen nach oben nicht vergessen. Lasst uns auch gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen da. Ich habe gesehen, auf Spotify haben wir schon mehrere hundert, auf Apple Podcasts noch nicht so sehr, scheint irgendwie kaum jemand zu nutzen. Und natürlich freuen wir uns auch über jedes Abo und so weiter. Ja, dann, Michael, jetzt erzähl mal, warum geht's denn gerade so steil nach oben? Was sind die News gewesen? Denn es gab ja die Woche, stimmt noch so als kurzem, ich meine, es gab ja eigentlich auch eine relativ schlechte Nachricht, dass wir wohl zinstechnisch länger auf dem Niveau bleiben. Man hat sogar das erste Mal wieder so ein bisschen Zinserhöhung schon mal so
Ja,
gelesen. Gut,
das
so
wurde
weit sind wir
aber
jetzt noch
dann doch
nicht.
wieder sehr schnell negiert, ne, mit
Ja,
den
ja. Also was ist
Zinserhöhungen.
jetzt los? Warum dreht's jetzt gerade ins Grüne? Erzähl mal.
Genau, also jetzt gerade eben kam ja der US-Arbeitsmarktbericht, der kommt ja immer am ersten Freitag des Monats und darauf schaut der Markt ja aktuell besonders stark immer noch, weil es hat auch Jerome Powell gesagt, der US-Arbeitsmarktbericht, es bessert sich zwar, aber er ist immer noch so ein bisschen, es ist immer noch ein bisschen Druck da, ja. Und das sorgt eben auch dafür, dass die Stundenlöhne immer stärker ansteigen, das befeuert weiterhin die Inflation. Und deswegen schaut man aktuell besonders stark immer auf den Arbeitsmarktbericht. Wir hatten ja eh insgesamt diese Woche schon wieder teilweise so ein bisschen schlechte Stimmung, Angst, dass es wegkippt. Am Mittwoch, war es ja dann so, dass es dann kurz eine Erholungsbewegung gab, die wurde aber dann doch wieder abverkauft. Ich glaube, wir hatten ja Dienstag den Livestream, den Mittwoch hatten wir ja gar nicht mitgenommen. Da genau waren die Aussagen von Jerome Powell eigentlich gar nicht so hawkisch wie gedacht. Also man hatte ja sogar Angst, dass er irgendwie jetzt doch ein bisschen mehr sagt Richtung Zinserhöhungen wieder, weil ja die Inflation doch nicht so stark fällt wie erwartet. Das hat er auch gesagt, aber Zinserhöhungen gibt es wohl keine. Und diese Bilanzkürzungen in der Bilanz, die werden verlangsamt, ich glaube auf 25 Milliarden ist auch noch positiv. Und jetzt kam eben heute, nachdem ja gestern noch die guten Zahlen von Apple und Co. kamen, das heißt gute, zumindest besser als erwartet und positive Reaktion, kam jetzt gerade eben der US-Arbeitsmarktbericht. Und da ist es für den Markt gut, wenn er nicht so stark ausfällt. Und das war dann jetzt auch der Fall. Ich gucke gerade nochmal drauf, was jetzt genau gemeldet wurde. Genau 175.000 neue Stellen und die Prognosen lagen bei 240.000. Also da wurden mit deutlich mehr neu geschaffenen Stellen gerechnet. Die Arbeitslosenquote ist auf 3,9% gestiegen gegenüber dem Vormonat. Da war die Prognose bei 3,8. Also mehr potenzielle Arbeitskräfte. Das könnte dann auch irgendwann deflationär wirken. Und insgesamt, was auch positiv ist, die Stundenlöhne nur 0,2% gegenüber dem Vormonat. Da lag die Prognose bei 0,3%. Das hat gerade eben dafür gesorgt, dass die Anleiherenditen runtergegangen sind, dass der Aktienmarkt hochgegangen ist, dass vor allen Dingen zinssensitive Aktien hochspringen, unter anderem natürlich auch der Tech-Sektor. Da ist jetzt gerade aktuell Party. Du hast gesagt, man muss mal gucken, ob das so bleibt oder ob das abverkauft wird. Aber Stand jetzt ist die Nasdaq 275 Punkte im Plus, 1,58% Gap nach oben. Also das siehst du auch nicht alle Tage, ob das gehalten wird. Zumal, wir gehen jetzt gleich die Zahlen durch, muss gerade mal schauen, eine Apple 7% im Plus. Also wir lagen ja mit der Apple richtig dieses Jahr, dass die sehr schwach läuft und dass auch die Geschäfte schwach sind. Und die waren auch wieder schwach mit unserem Rückgang in Q1. Aber auch hier wird die KI-Karte gespielt, ja, dass Besserung in Sicht ist. dank diverser KI-Tools. Ich weiß nicht, wollen wir mit Apple anfangen oder weil wir haben ja einiges, müssen uns ein bisschen beeilen, sonst wird die ganze Folge zu lang. Aber Stand jetzt auf jeden Fall erstmal, es sieht wieder besser aus, ja. Wer weiß, wie es morgen ist, wenn die Folge online ist, ja. Ob da noch irgendwas Verrücktes passiert. Ich denke aber zumindest, dass wir im Plus ins Wochenende gehen. Ja, es würde mich jetzt wundern, wenn das alles wieder abverkauft wird, aber wer weiß das schon. Ne?
Naja, ich weiß gar nicht, warum die immer so Probleme mit der Inflation haben. Also du sagst es ja, wenn die Löhne steigen, steigt die Inflation, dann sollen sie halt die Löhne senken. Also ich glaube, das würde mit Sicherheit auf Begeisterung stoßen. Ja, machst du das nicht auch so bei deinen Mitarbeitern, wenn wieder 5 Abonnenten gekündigt haben, gleich mal 20% Lohnkürzung, oder? Ja. Das ist doch ein gutes Geschäftsmodell.
Das fordern doch auch die diverse Politiker immer, wenn es so einfach ist, ne? Wenn man, das haben wir ja, das war doch diese Frau Engelhorn, das haben wir noch oft hoffig. Die hat es ja so ungefähr gesagt, dass immer, wenn man ein Unternehmen gründet, wenn du einen Mitarbeiter einstellst, dann hat der quasi das Recht auch auf alle Gewinne sozusagen. Das heißt, wenn ich dann 3 Mitarbeiter einstelle, weil es gibt kein Selfmade, was natürlich in gewisser Weise stimmt, weil du ja immer Mitarbeiter hast, die dann an der Wertschöpfung beteiligt sind. Ja, aber dann ist die Logik von denen, dass du immer quasi alles teilst, also das unternehmerische Risiko ist quasi nichts mehr wert und es werden immer alle Gewinne geteilt. Die Frage ist halt nur, wenn es mal schlecht läuft, ob dann auch die Mitarbeiter Geld zurückzahlen.
Dann haften sie dann mit ihrem Vermögen, ja. Das ist genauso wie bei El Hotzo, der meint ja immer, dass sowieso alles nur Glück ist im Unternehmertum, ja. Also da gibt's das gar nicht, dass der eine fleißiger ist als der andere. Das ist einfach nur Glück, wer sich dann durchsetzt. Also wenn
das hat mich so geärgert auch wieder, weil diese ganze Logik dahinter, da siehst du halt, wie weltfremd das alles ist. Die verstehen nicht, dass man als Unternehmer, ja, damit meine ich nicht mal jetzt nur mich, aber dass du natürlich eine ganz andere Einstellung hast, wenn du irgendwie selbstständig bist und Verantwortung hast, wie wenn du irgendwo angestellt bist. Ne? Auch da ist das natürlich wichtig und so, aber dass du als Selbstständiger irgendwie 7 Tage die Woche arbeitest oder halt nicht nach 30 Stunden den Hammer fallen lässt und so, ist ja bei dir, glaube ich, auch so. Ne? Drehst ja auch irgendwie am Wochenende, oder wir machen ja auch Podcasts am Wochenende und so weiter. Ne? Oder ich sage immer hier, ich kann jetzt dann nicht, ich muss das noch machen am Wochenende, das.
Ja oder aus dem Urlaub.
Urlaub und sowas teilweise, ja. Und als ob das irgendjemand machen und riskieren würde, wenn du immer alles komplett teilst, so, ne? Also diese Logik ist halt einfach völlig weltfremd, so, ne? Es würde kein Unternehmen gegründet werden, keiner würde sich den A-Punkt so krass aufreißen, wenn quasi hier wie im Sozialismus alles dann immer gleich verteilt wird. Dann würde ich auch sagen, ja, okay, lass mal hier, ich mache hier mal was, 5 Stündchen am Tag, chill ein bisschen, ja, und krieg das ganze Geld von den Leuten, die sich den Arsch aufreißen, ne? Also das wird nicht funktionieren einfach.
Ja, aber es verstehen sie nicht, dass es dann halt keiner mehr macht. Ja, das ist wie wenn immer auf den Pharmakonzernen rumgehackt wird, dass die so viel verdienen, aber wie viele da regelmäßig pleite gehen oder viele Millionen versenken bei der Entwicklung von verschiedenen Wirkstoffen, das wird dann immer schön unter den Teppich gekehrt. Ja, aber gut, ich glaube, das brauchen wir unseren Zuhörern.
Und darüber könntest du dich, glaube ich, ewig drüber aufregen, weil es ja einfach so unfair ist und so, ne?
Es ist auch bei uns das komplett falsche Publikum. Ich glaube, fast jeder von unseren Zuhörern, die haben sowieso IQ over 200, das wissen wir ja sowieso, sonst würden sie uns ja nicht hören, aber die Leute wissen ja in der Regel, wie eben so Kapitalismus oder der Markt so.
Podcaster sind extrem dumm, aber das Publikum ist extrem schlau, das wissen wir ja mittlerweile.
Das kann auch sein, ja. Ich glaube, neben uns wirken die meisten immer relativ schlau dann, ja, aber okay, jetzt gucken wir mal. Also du wolltest mit Apple anfangen, ja. Da sieht man auch, was du für ein schlechter Unternehmer bist, weil die meisten mit Sicherheit nur wegen Apple einschalten und danach dann den Podcast verlassen, ja. Also da gebe ich dir mal so das Einmaleins des Social-Media-Ding, da musst du sagen, ey, und heute kommen diese spektakulären Apple-Zahlen, aber natürlich ganz zum Ende, deswegen müsst ihr bis zum Schluss dranbleiben.
Ich meine, es gibt sogar die Funktion von Timestamps, so dass man da hinspulen kann.
Also, Podcast geht doch da kein Mensch hin. Also
früher bei der Sportschau immer dann die Bayern als Letztes, beziehungsweise eigentlich müsste ja die Eintracht als Letztes kommen, weil es ist immer die beste
Manche. Oh je, jetzt gehen wir aber wirklich schnell zu den Zahlen. Also jetzt, also ich glaube, ein bisschen Blödsinn können die Zuhörer verkraften, aber bei sowas hört es dann wahrscheinlich doch auf, ja. Also Apple, es waren eigentlich die erwartet, mauen Zahlen. Also ich sag mal so, es hätte auf jeden Fall noch ein bisschen schlimmer kommen können, Aber wirklich Positives kann ich den Zahlen trotzdem nicht abgewinnen. Also so ehrlich muss man dann doch sein. Das ist natürlich immer alles mit Hinblick auf die aktuelle Bewertung zu betrachten, weil es kommt ja oft das Argument, dass es vor einigen Jahren schon mal so war, dass Apple kein Umsatzwachstum mehr hatte. Aber da hatten wir eben so vor 7, 8 Jahren dann aber auch KGVs, die so im einstelligen Bereich teilweise waren oder eben so 10, 11, aber sie waren auch schon mal einstellig. Jetzt aktuell reden wir da halt von ganz anderen Bewertungs Kennzahlen. Ja, also der Umsatz ist erneut rückläufig gewesen von 94,8 auf 70,9 Milliarden und das Ganze wurde eben nur so positiv wohl aufgenommen. Zum einen, also ich würde 2 Punkte draus ausmachen. Zum einen, weil der Rohertrag trotzdem noch gestiegen ist. Das war, weil die Service Revenues um knapp 3 Milliarden zulegen konnten. Deswegen ist die Gross Margin um zwar nur marginal, aber sie ist eben gewachsen von knapp 42 auf 42,3 Milliarden Dollar. Und daher hat man unter dem Strich nur einen minimalen Gewinnrückgang gehabt von 23,6 Milliarden. Aber was mit Sicherheit natürlich auch noch sehr stark in die Karten gespielt hat oder was viele sehr wohlwollend aufgenommen haben, dass sie das größte Aktienrückkaufprogramm aller Zeiten angekündigt haben, 110 Milliarden Dollar. Aber wenn man das natürlich jetzt mal so mal ein bisschen durchdenkt, das ist mehr als ein ganzer Jahresgewinn. Ja, also noch kann man sich das natürlich dann auch leisten. Ich persönlich sehe es ein kleines bisschen zwiegespalten. Zum einen ist der Apple-Kurs jetzt zumindest aktuell nicht so, dass ich sagen würde, da muss man jetzt wirklich alles reinstecken, was man sozusagen erwirtschaftet oder sogar mehr als in einem Jahr. Und zum anderen, man hat natürlich auch noch andere Baustellen. Also diese Sachen, das haben wir ja schon oft gesagt, also dass sie so an Effektivität gewinnen, das ist schön und gut, aber das ist langfristig, reicht es dann halt einfach nicht mehr. Du musst auch mal wieder wirklich wachsen, dann also auch von deinen Verkäufen. Und da muss man einfach sagen, dass das iPhone halt mit über 10% Umsatzrückgang aktuell ja wirklich ein Sorgenkind ist bei dem Unternehmen. Also von 51,3 auf 46 Milliarden. Da wird es jetzt drauf ankommen. Ich glaube, demnächst kommt jetzt so ein, wie so ein Call sozusagen, wo man dann eben auch erwartet, dass so erste KI-Funktionen fürs iPhone vorgestellt werden. Das ist jetzt so die große Frage, die sich Apple-Aktionäre stellen müssen. Also warten die Leute aktuell jetzt wirklich darauf, dass da jetzt so das neue Feature fürs iPhone kommt, weil sie haben ja massiv Marktanteile verloren zuletzt. Das wird es sein, was jetzt auch die Firma Apple beantworten muss. Weil ich persönlich muss natürlich auch noch ansonsten dazu sagen, bei diesen Services, das ist alles schön und gut. Die Frage ist natürlich nur immer, woher es rührt. Also ist es jetzt nur wieder von Alphabet sozusagen eine höhere Provision dann gewesen, dafür, dass eben die Google-Suche vorinstalliert ist? Denn man muss sich natürlich auch die Rückfrage stellen, diese Services, da wird ja auch viel auf dem Handy gemacht. Wenn ich aber sehr viel weniger iPhones verkaufe, könnte man ja so ein bisschen munkeln, dass es dann eigentlich den Services zumindest nicht sehr viel besser geht dann als im Vorjahr. Aber das sind jetzt nur so ein paar Gedankengänge, die man da halt jetzt sich zurückschließt. Also ich könnte mir eben gut vorstellen, dass der Alphabet wieder tief in die Tasche gegriffen hat. Aber wehe, wenn da vor Gericht jetzt rauskommt, dass diese Partnerschaft beendet werden muss, das könnte ziemlich bitter dann für Apple werden. Ja.
Aber insgesamt, nochmal ganz kurz, 1,53 Dollar hatte man ja verdient, 1,50 Dollar wurden erwartet, also ein leichter Beat und beim Umsatz 90,75 und da waren die Erwartungen 90,33, also beides einen Ticken besser. Ja, ich glaube, die Erwartungshaltung war ja schon sehr, sehr niedrig. Man hat vor allen Dingen jetzt auch nochmal auf China geschaut, da gab es ja ganz, ganz viele Meldungen, wir haben darüber berichtet, wie schlecht die Absatzzahlen sind. Ich glaube, da hat man mit einem richtigen Desaster gerechnet und es waren am Ende ein Umsatzrückgang von 8,1% year over year. Ich glaube, da war man besser als Starbucks, oder? Zumindest. Und man war zumindest deutlich über den Schätzungen. Ja, 16,37 Milliarden und die Schätzungen waren eben nur bei 15,87 Milliarden. Also es läuft nicht gut in China, aber es ist, wie gesagt, an der Börse immer die Erwartungshaltung und da war es eben unterm Strich doch besser. Und klar, man packt jetzt auch so ein bisschen was aus in Sachen Fantasie. Also man hatte jetzt, wie gesagt, diesen Umsatzrückgang von 4% und jetzt will man im Q2 wieder auf Wachstum schalten. Im niedrigen, einstelligen Bereich hat er, glaube ich, gesagt. Und Tim Cook hat gesagt, dass man jetzt fokussiert ist, hier immer die besten Produkte rauszubringen. und dass sie jetzt in den nächsten Wochen einige exciting Product Announcements machen werden, ja. Also updated iPads und wie gesagt, diese KI-Tools sollen vorgestellt werden fürs iPhone. Und wenn, also wie gesagt, wir haben ja schon oft drüber gesprochen hier, dieses iPhone, es ist seit 3-4 Jahren tut sich da echt nichts mehr, außer ein bisschen bessere Kamera, aber die meisten Leute geben dafür halt keine 1.500 € plus aus, das ist wahllos. Wenn jetzt wirklich mal irgendwas kommt mit sinnvollen KI-Tools, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es nochmal einen Upgrade-Zyklus gibt, aber auch das wird jetzt nicht dafür sorgen, dass Apple irgendwie nochmal in neue Dimensionen vordringt, sondern man bleibt vielleicht maximal stabil. Ja, man ist ja auch wieder bei den iPhones jetzt geschrumpft, mal schauen. Ne? Also es muss irgendwann jetzt bald eine neue Produktkategorie kommen. Wir hatten ja gesagt, es sollen ja bald die Roboter kommen. Ja, das Auto ist erstmal abgesagt worden oder wird nicht kommen. Vielleicht wird es irgendein Roboter. Ich weiß, hatten die was zur Vision Pro gesagt oder wurde da gar nichts zu gesagt? Ich habe nicht, ich habe den Call leider nicht gelesen bis jetzt und hier auch in den Berichten nichts gesehen, aber wahrscheinlich hat die jetzt, hat eh noch nichts beigetragen, aber ich glaube, ich habe nichts gesehen jetzt, ne? Ob da jetzt irgendwie gesagt wurde, dass die besonders gut läuft, aber wie du gesagt hast, also 2 Punkte noch, der Ausblick war okay, ne? Es soll wieder Wachstum geben, zwar einstellig, aber keine Schrumpfung mehr. Dann das andere 110 Milliarden Aktienrückkaufprogramm, es wird natürlich wahrscheinlich gestreckt über mehrere Jahre und die Dividende wird um 4% auf 25 Cent pro Aktie pro Quartal erhöht. Das waren jetzt so alles so ein paar Punkte, die die Aktie nach oben getrieben hat mit 7%. Ja, also, dass die 7% steigt, das finde ich schon krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht mit dem Zahlenwerk, aber KI-Fantasie kommt jetzt auch bei Apple rein anscheinend.
Ja, wäre ich aber vorsichtiger, zumindest ja, bis ich es gehört habe, was es ist, weil so schnell passiert da eigentlich auch nichts. Aber wir werden es auf jeden Fall mitverfolgen. Aber man muss auch dazu sagen, also auch wenn da neue Sachen beim iPad kommen, das iPad ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein. Damit haben die ungefähr 6% Umsatzanteil. Ja. Also das reicht halt nicht, da irgendwie was Spektakuläres rauszubringen. Also es muss halt eigentlich über die Services beziehungsweise über das iPhone dann sein. Ja. Deswegen muss man mal schauen dann, ja, aber also natürlich, man kann verstehen, dass sie sich jetzt vielleicht ein bisschen erholt haben, weil ja der Tech-Markt im Allgemeinen sehr gut gelaufen ist in diesem Jahr, Apple halt nicht, ja, und weil es jetzt halt nicht so schlecht wie erwartet war, das hat dann wahrscheinlich so mit dafür gesorgt und natürlich 110 Milliarden Aktienrückkauf, das ist natürlich schon ein Wort, ja, also das ist schon mächtig auf jeden Fall, also da geht doch das ein oder andere Prozent dann doch weg, aber man muss jetzt da eben gucken, also das sind halt so kurzfristige Sachen, aber das ist halt auch die Stärke bei diesen Unternehmen, die können halt mal solche 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahre, in denen es nicht so gut geht, halt dann auch mit solchen Geschichten überbrücken, Aktienrückkäufe mit deutlich besseren Margen an der einen oder anderen Stelle, aber natürlich langfristig gesehen, auch bei der Bewertung muss natürlich da mal wieder was kommen.
Ja, und die Aktie, ich sehe gerade, die ist nur noch 8% vom Allzeithoch entfernt. So schnell kann es gehen, ja. Also Wahnsinn. Es ist jetzt wirklich viel wieder Optimismus so langsam eingepreist, ne? Weil die Aktie hat sich echt stabil gehalten dafür, dass sie schon länger nicht mehr wachsen und so. Ich finde es weiter erstaunlich, ja. Aber klar, es ist natürlich eine Cashmaschine einfach, ne?
Und es war ja kein riesiger Absturz, ja.
Nee.
Aber ähnlich, ja, so ein bisschen enttäuscht diesmal hat Linde. Also die haben jetzt mal von ihrem Höchstpunkt, sie waren ja mal so ungefähr bei 440 €, da sind sie jetzt deutlich unter 400 gekommen durch die letzten Zahlen. Und das lag vor allem daran, dass sie diesmal tatsächlich kein Wachstum zu verzeichnen hatten. Also die Sales, die sind von 8,2 Milliarden auf 8,1 Milliarden zurückgegangen. Es gab dann aber auch positive Nachrichten, denn die Cost of Sales, also man hat bei den Umsätzen 100 Millionen weniger gemacht, aber die Cost of Sales sind um 200 Millionen zurückgegangen. Also sprich, man hat wieder ein bisschen mehr verdient an seinen Produkten und unter dem Strich ist das Operating Profit dann da auch gestiegen. Also das dürfte sogar fast zweistellig sein, von 1,93 auf 2,09. Also da hatte man ordentliches Wachstum, weil man eben auch bei den Depreciation, Amortization genau den gleichen Wert wie im Vorjahr hatte und bei Selling General Administrative Kosten hatte man auch nur ein minimales Wachstum und deswegen ist das Net Income trotzdem gestiegen bei Linde. Der Ausblick, der war auch ein bisschen ja schwächer, als man eigentlich erwartet hat und das hat dann eben dafür gesorgt, dass jetzt dann doch mal die Aktie ein bisschen Luft abgelassen hat. Sie ist schon, man hat wieder so das Gefühl, dass schon so vor einigen Tagen so ein bisschen was durchgerungen, gedrungen ist, weil die Aktie ist ja eigentlich seit den letzten Zahlen also nur nach oben gelaufen und so vor, wann war es, so vor 2, 3, 4 Wochen begann es so auf einmal, dass die Aktie so kontinuierlich so ein bisschen nach unten gebröckelt ist.
Ich habe einen Teil meiner Position verkauft, deswegen gab es den Verkaufsdruck.
Dafür hat es sich dann aber noch stabil gehalten bei den Milliarden, die da abgeflossen sind. Ja,
nein, aber das ist ich irgendwie weiß, oft zu sehen. Ne? Vielleicht gab es da wieder irgend so eine Analystengeschichte, wo da irgendwas mal erwähnt wurde, dass da so leicht gewarnt wurde. Ich habe keine Ahnung, aber das ist ja oft zu sehen, dass der Markt da irgendwie schon so ein bisschen was ahnt.
Ne? Das ist ja gut, manche Researcher, die haben ja da auch halt echt krasse Tools, um so ein paar Sachen zu sehen. Also man kann zum Beispiel relativ genau voraussehen, wie es dem E-Commerce-Markt geht. Also da gibt es ja wirklich spektakuläre Tools, die aber, also bevor jetzt jemand fragt in den Kommentaren, wie das heißt, wo man da anschauen kann, also die kosten im Monat mehr, als die meisten im Depot drin haben. Also da reden wir wirklich von richtig knackigen Preisen. Also das nutzen
halt die... Wollten wir auch mal SimilarWeb und so anschauen. Da kannst du, glaube ich, auch so in den Apps und sowas das alles prüfen. Das sind auch solche völlig abstruse Preise, was das kostet.
Ja, also da gibt es schon wirklich richtig starke Tools. Also wenn man so manchen ganz großen Fondsmanager zuhört, die können schon immer relativ genau also vorhersagen, wie ein Markt sich so aktuell entwickelt. Vor allem beim E-Commerce-Bereich ist das oft der Fall, dass die da...
Ich könnte es mir vorstellen, ich weiß nicht, könnte ich mir vorstellen, dass dann zum Beispiel Analysten oder die den Research machen, dann zum Beispiel bei Kunden, bei Großkunden von denen nachfragen, wie viel sie abgenommen haben. Dadurch kannst du ja auch
zum Beispiel
erzeugen oder bei Lieferanten und sowas, ne, wie die Abrufzahlen sind. Keine Ahnung, da gibt es ja viele so Möglichkeiten. Ne? Oder man besucht irgendwelche Fabriken, das wird ja auch oft gemacht. Ne? Also da gibt es wahrscheinlich diverse Möglichkeiten. Ne?
Das auf jeden Fall,
Es gibt manchmal auch so ganz einfache Sachen. Gell? Ich glaube, bei Morgan Stanley hatte irgendwie Lululemon und sowas mal abgestuft, weil da haben sie anscheinend sich vor die Stores gestellt und haben die Leute gezählt, die da reingehen, so ungefähr. Ne? Haben dann halt so die gemessen, wie viele Besucher es gibt und haben das verglichen irgendwie. Also manchmal ist es auch recht einfach.
Ja, da gibt's schon, da gibt's verschiedene Methoden, die man nehmen kann. Die Frage ist natürlich, wie sinnhaftig ist es so bei einer Linde, da so stark in die Recherche reinzugehen, weil die Aktie langfristig gesehen halt trotzdem halt wirklich sehr gut ist. Aber wie gesagt, denkt dran, das sind jetzt alles nur Vermutungen, die man da anstellt. Es kann auch sein, dass halt einfach so mal ein bisschen Luft rausgelassen wurde. Ja. Und dass jetzt die Aktie natürlich dann bei einem relativen Nullwachstum, also ein bisschen weniger Umsatz, bisschen mehr Gewinn, dann halt eben auch mal so ein bisschen wieder den Rückwärtsgang einlegt, vor allem nachdem sie so stark gelaufen ist und wir reden hier immer noch von KGV 32, Free Cash Flow Yield 2,8%. Das ist halt wirklich nicht, oder das sind schon wirklich sehr hohe Kennzahlen, die das Unternehmen hat, also vollkommen nachvollziehbar und vor allem, die wissen halt auch, dass ich die Aktie sowieso kaufen wollte, da haben sie sich gedacht, ja okay, dann müssen wir es ihm jetzt halt doch mal ein bisschen schmackhaft dann machen. Ja,
also. Aber insgesamt, ne, also diese Full Year Guidance $15.30 bis $15.60, das sind immerhin noch 8-10% Wachstum. Also beim Ergebnis pro Aktie wollen sie weiter zulegen, aber es reicht halt nicht bei der Bewertung. Ne? Ich glaube, ich meine auch gelesen zu haben, da wurde mehr erwartet einfach bei der Guidance, dass die enttäuscht und die Linde-Aktie wird immer mit einem schönen Premium noch gehandelt bei der Bewertung und da wird eben ein bisschen Luft abgelassen. Aber ich bin, wie gesagt, schon lange dabei und ich werde ihn natürlich auch halten.
Ja, selbstverständlich. Du bist schon Jahrzehnte dabei.
Ich habe das schon gewusst, seit... dass Linde ein gutes Unternehmen ist. Da warst du, glaube ich, noch nicht mein Depot gehabt wahrscheinlich.
Genau, ja, das kann gut sein. Ja. Wobei, ich habe mein erstes Depot mit 12 gehabt. Ja, ich glaube, da hattest du wahrscheinlich deins auch noch nicht, oder? Also 19.
Wie dieser Kleine da, dieser Börsen, dieser Lennart, wie der heißt. Der hat doch schon irgendwie in der ersten Klasse da schon mit Aktien gehandelt.
Ja, und so, ne? Der kam auch mal in irgendeiner Ding, aber ich glaube, der hat es selber nicht verstanden, was er da von sich gegeben hat. Das war auch völlig wirr und hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Weil ich habe das damals nämlich mal gesehen, als ich noch gar keine Ahnung von Börse hatte. Da hast du natürlich gedacht, boah, ja, krass, was der so von sich gibt. Ja, aber ich habe das dann nämlich mal noch vor ein paar Jahren mir da mal angehört. Ich habe dann gesagt, ich habe überhaupt kein Wort verstanden, was der da von sich gegeben hat. Also es hat ja irgendwie teilweise überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, also hat halt irgendwie so wie so auswendig gelernt geklungen dann.
Ich
also,
weiß nicht mehr, was der da gesagt hat. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er mal irgendwie bei NTV war, hier bei dem Raimund Brichter oder irgendwie so, wo er dann geredet hat halt.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo es ich gesehen habe. Ich habe es mit Sicherheit nicht auf NTV gesehen.
War der mal, oder wie das früher hieß, egal. Mal lass uns mal weitermachen. Wir haben ja noch unter anderem
Ja, eben, wir müssen uns jetzt ja drüber lustig machen, dass Cloudflare abgestürzt ist. Wer von uns hat die nochmal im Depot? Ich weiß es gar nicht mehr. War ich das oder hast du die im Depot? Im
Plus, entspann dich mal. Ich guck mal gerade, wie weit ich im Plus bin. Guck ich mal gerade extra für dich, damit du dich ärgerst. Ich hatte doch hatte ich wirklich eine Krise nachgekauft. Und die ist, mal schauen, was habe ich denn da? Das ist eine schöne Nachkaufgelegenheit, ne? Mm. Cloudflare, ich bin noch 37% im Plus. Also die Aktie ist ja auch in Anführungszeichen nur 12% im Minus. Da sieht man halt wieder, ne? Wir haben es schon oft gesagt, die Reaktion bei Cloudflare, bei hochbewerteten Tech-Werten, wenn da eine Nuance irgendwas verfehlt wird oder nicht geraced wird, dann rappelt es eben.
Ja, aber selbst da gibt es andere Aktien. Cloudflare kann nur zweistellig. Also ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, dass Cloudflare nach den Zahlen nicht entweder zweistellig gestiegen oder gefallen ist. Ja. Also die können gar nicht anders. Also selbst in dem Bereich ist da Cloudflare schon relativ einmalig, muss man sagen. Ja, also
Kleine Konkurrent ist ja sogar, glaube ich, um 35% oder so gefallen. Das war richtig krass. Ja. Also Mit Content Delivery, aber für Großkunden eher. Cloudflare ist da ja breiter aufgestellt, macht Security und so ein Kram so noch alles. Aber Fastly hat es richtig zerrissen. Ja, aber Cloudflare, ich weiß nicht, also Umsatzwachstum, sowas war alles sehr gut.
30%.
Meiner Meinung nach kann es nur an der Guidance liegen. Man sagt jetzt, man erwartet Umsatz in einer Spanne von 393,5 bis 394,5. Und die Schätzungen lagen eben bei 394,5 an der oberen Ende der Guidance. Ne? Also verfehlt es vielleicht jetzt um 1 Million oder was ist das, 0,25% oder so. Aber das war damals auch schon so, dass sie wirklich 25% gefallen wegen 1 Million Euro. Weil ansonsten 30% Umsatzwachstum gab es wieder. Die Cashflows sind deutlich positiv, aber unterm Strich macht man ja immer noch, nach Gap macht man immer noch einen ordentlichen Verlust halt. Ne? Wahrscheinlich wegen den hohen Verwässerungen immer noch. Ja, und vielleicht schmeckt das auch nicht so ganz.
Also, ja, dazu muss man jetzt ein paar Sachen sagen. Also, Sie haben auf Jahressicht hingesehen, sind die Aktien um über 2,5% gestiegen. Also, das ist natürlich schon mal nicht sehr schön. Was die du gesagt hast. Aktienanzahl
meinst du, oder?
Bitte?
Die Aktienanzahl ist um 2,5% gestiegen.
Was habe ich gesagt? Ja, die Aktienanzahl. Die Aktien,
das hätte sich so angehört, dass vielleicht die Aktienkurs um
2,5%. Ach so, nee, die Anzahl der ausstehenden Aktien, ja, okay. So, dass jetzt alle zufrieden sind. Ja. Die ist auf Jahressicht um 2,5% gewachsen, das ist schon nicht wenig. Und ja, es ist korrekt, was du sagst, dass die Cashflow positiv sind, aber das ist zu quasi 100% aufgrund von Share-Based Compensation. Das ist nach wie vor ein nicht wenig defizitäres Unternehmen und ich fand auch diesmal tatsächlich wieder auffallend, dass sie ja sogar unter dem Strich noch mal ein bisschen mehr verloren haben, operativ, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, als im Vorjahr. Also obwohl sie 30% gewachsen sind, ist da nichts positiver dann geworden. Und das ist dann natürlich schon im aktuellen Umfeld, ja, das kommt dann mit Sicherheit halt eben nicht ganz so gut an. Das heißt mit Sicherheit, wir haben es ja eben gesehen, also sie hatten im Vorjahr ein negatives EBIT von 47 Millionen, jetzt von minus 54 Millionen. Und irgendwann sagt der Markt halt auch, irgendwann wollen wir halt auch mal Geld verdienen oder dann halt mal Geld sehen, ja, und da ist Cloudflare 50%
vom Umsatz Marketing halt, ne? Das ist schon Sales und Marketing.
Marketing ist das krasse Thema, aber auch General Administrative Kosten sind wieder extrem in die Höhe geschossen. Also sie haben auf jeden Fall dieses Problem der Share-Based Compensation. Also sie sind nur deswegen Cashflow positiv. Deswegen, also für mich sind sie defizitär, auch vom Cashflow her. Da haben wir schon öfters drüber gesprochen. Also Share-Based Compensation, das ist wie wenn ich jetzt dir einen Gutschein gebe für 3 Coaching-Stunden bei mir. Damit habe ich ja keinen Cashflow geschaffen. Ja, das ist für dich wäre das Millionen wert, ja, aber deswegen habe ich ja keine Millionen dann auf der Bank, ja, weil ich jetzt dir diese Gutscheine ausgib. Also es, ich habe es ja auch schon öfters mal gesagt, für mich sollte das sowieso anders im Reporting mit drin sein.
Der PayPal hat das noch jetzt geändert, oder? Die haben ja sogar ihre Non-Gap-Ergebnisse, haben sie das jetzt noch drin, sogar diese
Share-Based. Ja, aber nicht wegen Non-Gap oder so. Die sollten das einfach offiziell im Cashflow-Statement sollte das weiter unten dann stehen, wo es dann eben nicht mehr zu den Cashflows mit dazu gezählt wird. Also sprich bei den Financing Activities, weil wenn du das da dann reinmachst, da würde das dann eben nicht mehr dazu zählen. Aber gut, das ist wieder ein ganz anderes Thema dann, ja. Genau, dann springen wir mal an der Stelle weiter, denn es gab ja noch mehr Zahlen. Block hat Zahlen reported und da muss man sagen, da hat es eigentlich ganz gut ausgesehen. Sie hatten ja vor einigen Tagen gab es eine negative Meldung. Ich glaube, dass irgendwie gegen sie ermittelt wird wegen krimineller Buchungen oder irgendwie
ja,
so.
Ja, irgendwas, ja, genau.
In die Richtung ging es, genau, aber die Zahlen an sich, die sind sehr stark gewesen, ja. Also bei Block, man weiß es ja, sollte man ja aufs Gross Profit schauen, weil die Bitcoin-Transaktionen dann Umsatz mit reingezählt werden, was natürlich völliger Quatsch ist, ja. Also Gross Profit insgesamt 22% gewachsen, die Cash App 25%, also nach wie vor der große Treiber. Aber ich werde nicht müde, es zu wiederholen und zu sagen, dass auch Square für sie ein wirklich sehr wichtiger Bereich ist, der auch wieder um 19% gewachsen ist. Also Square, das sind so Bezahlterminals. Ja. Sie bieten dann aber auch die komplette Infrastruktur an. Also wenn du zum Beispiel ein Restaurant dann hast, da kannst du dir nicht nur das Terminal hinstellen, sondern Square liefert dir auch eine komplette Software mit dazu. Du kannst sogar Gutscheine darüber machen. Du kannst Kundenbindungsprogramme darüber aufbauen. Also die bieten dir da das Rundum-Sorglos-Paket dann an. Also auch nicht nur das Terminal, auch mit Kartenbezahlung und so weiter.
Ja, das ist immer echt richtig cool, ne? Also wie gesagt, ja. Als ich in den USA war, in diesen ganzen Cafés und so mit dem Terminal dann wie eine Art iPad und so, ne? Immer richtig fett, wie viel Trinkgeld du geben willst, obwohl du nur einen Kaffee am Dings holst, kommt da immer direkt fett Trinkgeld und ganz unten ganz klein keins.
So. Ja, du hast immer du hast mich gefragt, where is no tax? Ja, where's the button for no tax? Ja.
Nee, aber das ganze System und so ist extrem verbreitet gewesen in den USA,
yeah.
Weil es sehr intuitiv ist.
Und, ja. Und wenn man sieht, also ihr Gross Profit war insgesamt 2,1 Milliarden und 820 Millionen davon gehen auf das Konto von Square und sie wachsen immer noch deutlich zweistellig. Also man sollte bei dem Unternehmen Block nicht immer nur auf die Cash App drauf schauen, auch wenn es mittlerweile der größere und wichtige Bereich ist, auch Square ist sehr wichtig für das Unternehmen. Und das, was wohl am meisten geschmeckt hat, das ist das Operating Income, denn in den Vorquartalen ist man ja defizitär gewesen und da war man jetzt nicht nur ein bisschen lukrativ, sondern 250 Millionen plus, also sehr, sehr stark auf jeden Fall. Und unter dem Strich, das Net Income lag sogar bei 472 Millionen, das ist noch eine Einmalbelastung oder ja, ich weiß nicht, was das Gegenteil von Belastung, also ein einmal Boni oder ja. So ist noch mit reingekommen. Einmaliger Erlös, genau. Und damit fast eine halbe Milliarde in dem Quartal verdient. Und das ist sowieso ein Unternehmen, das schon eine sehr starke Bilanz hat, denn sie haben eine gute Netto-Liquidität. Ich meine, ungefähr 2 Milliarden insgesamt. Also das ist ein Unternehmen, dem es also rundum gut geht auf jeden Fall und Entwicklung weiterhin sehr stark gewesen. Deswegen also die Zahlen an sich, mit denen kann man durchaus zufrieden sein.
Ja, zumal ich glaube, die positive Reaktion lag natürlich auch wahrscheinlich daran, weil sie aktuell die Tage davor wegen dieser Meldung bezüglich irgendwelcher Ermittlungen ordentlich unter Druck kam und jetzt, wie gesagt, gute Zahlen. Guidance wurde auch noch erhöht beim Adjusted EBITDA, also das kommt auch noch gut an. Ich glaube, man hat noch gesagt, man will jetzt mehr Bitcoin kaufen irgendwie. Das habe ich aber jetzt noch nicht genau durchgelesen, was das jetzt genau war, aber auf jeden Fall. Oder irgendwie immer gemittelt oder irgendwie was in die Richtung. Aber querbeet, die Analysten auch alle Kursziele jetzt erhöht, könnte jetzt vielleicht eine neue schöne Bewegung geben bei Block. Also wie gesagt, du hast auch ein Langfristdepot, oder?
Nee, ich habe sie verkauft schon vor ein paar Monaten, ja.
Du hast doch bestimmt irgendwas dafür gekauft, was gefallen ist danach, oder? So wie ich dich kenne.
Dieses Jahr habe ich LVMH und Dollar General gekauft, die sind beide gestiegen, ja. Also hatte nichts, oder habe ich noch?
Aus dem Sektor übrigens ja noch, das haben wir jetzt glaube ich nicht dabei, Coinbase, die ist ja auch, die war gestern ein brutales Ergebnis, aber da blickt man auch nicht so ganz durch, wie das Ergebnis zustande kommt und so. Auf jeden Fall war das weit über den Schätzungen. Können wir uns vielleicht ja nochmal irgendwann anschauen. Aber insgesamt hilft ja auch Block, dass es halt viel mehr Transaktionen gibt, auch im Kryptobereich. Das war insgesamt sehr befeuernd. Genau.
Sag haben wir es lieber nicht, dass wir es uns irgendwann anschauen können. Wir machen es nämlich sowieso nie. Ja. Ich habe ja vor kurzem auch mal hier im Podcast eine Aktie vorgestellt, wo ich gesagt habe, da sehe ich gerade sehr starkes Potenzial. Das ist Zoetis, Veterinärmedizin. Da habe ich auch drüber gesprochen, dass es ja hier aktuell so ein bisschen Probleme gibt mit einem Medikament, wo sie haben, ihr Arthritismittel, das die Doktoren einfach jedem Hund gespritzt haben. Das hätten sie eigentlich nicht dürfen. Die Aktie hat schon wieder ein sehr schönes Comeback hingelegt und nicht nur nach den gestrigen Zahlen, sondern die sind jetzt von ihrem Tief von $145 auf fast 170 jetzt schon wieder gestiegen und gestern die Zahlen, die sind durchaus wieder stark gewesen. Aber ich hatte es ja auch gesagt, also das Unternehmen, das ist nicht so, dass das da so ein großes Problem operativ ist und man hat es jetzt eben auch gesehen, also die Umsätze sind um 10% gewachsen, das Net Income ist um 9% bzw. 10% gewachsen, je nachdem auf welcher Basis man es nimmt. Und da hatte man wieder ein wirklich sehr ordentliches Quartal. Also Zoetis für mich nach wie vor ein sehr, sehr starkes Unternehmen, finde ich höchst spannend. Vor allem, weil man weiß ja, die Leute für ihre Tiere, da das ist quasi ja unter dem Kind, was da Geld ausgegeben wird. Unfassbar, ja. Aber so den richtigen Highflyer gestern Abend, den hatten wir in Form von Amgen. Das war auch ein sehr lustiger Verlauf, ja, denn als erstes, als die Zahlen kamen, ging es erstmal so gute 3-4% nach unten. Und dann
die Aktie aber übrigens sehr häufig macht. Also Amgen ist eigentlich eine Aktie, die auf die Zahlen, eine Sekunde. Das sind hier gerade die ganzen Alarme, die ausgelöst werden, weil jetzt genau 15:30 ist und der Markt gappt ja so nach oben hier. Es ist echt krass hier, ne? Also alles, was, wir müssen da vielleicht nochmal eine extra Folge zu machen. Erstmal gucken, ob der Markt sich hält. Alles, was so zinssensitiv ist, wir haben es gesagt, ne, wo viele Investitionen nötig sind, auch so Versorger und so hochverschuldete Unternehmen, die springen gerade hoch, ne? Ich habe gerade hier gesehen, unter anderem so Solaraktien und so, ne, dass es jetzt zumindest mal kurzfristig vielleicht wieder ein Bounce gibt. Aber jetzt lass mal Amgen weitermachen. Genau, die Aktie, normalerweise reagiert sie eigentlich nie auf Zahlen. Immer eigentlich ein Beat, was ich mich so erinnere. Immer eigentlich echt solide, aber meistens danach börst ich -1, -2%. Genauso war es ja gestern eigentlich auch, bis dann im Call wieder das Wundermittel kam.
Erstmal ja, also es war schon wirklich krass dann. Also eben, ich habe das mehr live bei mir auf dem Kanal angeschaut und ja, dann war so erstmal so ein bisschen Ernüchterung, -4%. Und als der Stream schon vorbei war, eine Dreiviertelstunde später, schreibt einer drunter, yay, jetzt +14. Okay. Hä, was ist denn da los? Ja, also Amgen hat in einem, ich glaube, es war dann der oder in einem Call oder beziehungsweise der Chef hat dann eben gesagt, hey, hört mal zu, wir sind jetzt auch im Game der Abnehmspritzen und Abnehmmedikamente drinnen. Da haben sie nämlich gleich mehrere Sachen. Sie hatten ursprünglich mal geplant, eher was so Orales zu machen. Das hat man jetzt aber wohl ein bisschen hinten angestellt. Also es läuft auch noch, aber sie haben wohl etwas, das injiziert wird. Und da hat man gesagt, das waren sehr gute Ergebnisse, die man bisher hat und es läuft voran. Deswegen, da könnte man schon bald wieder in die nächste Phase dann reingehen. Und das ist vom Markt sehr wohlwollend aufgenommen worden, weil man ja natürlich aktuell weiß, wie viel Geld man damit verdienen kann. Ja. Und ich glaube, dass auch neben Novo Nordisk und Eli Lilly noch wirklich mehr als genug Platz ist für solche Medikamente. Also wäre, man muss natürlich nur so sehen, Eli Lilly und auch Novo Nordisk, das sind jetzt natürlich schon so wie die absoluten Duopolisten bewertet. Ein Unternehmen wie Amgen kann natürlich da auch unfassbare Mengen produzieren, wenn sie das mal in die Marktreife schaffen. Mhm. Aber bis dahin ist es natürlich noch ein langer Weg. Ja, also können, glaube ich, so die CureVac-Aktionäre oder so ein Lied davon singen, ja, wo man auch gedacht hat, man ist kurz vorm Corona-Medikament und dann hat es auf einmal nur eine Wirksamkeit, ich glaube nur von 55% oder irgendwie sowas um den Dreh dann gehabt. Deswegen, ich wäre da äußerst vorsichtig. Ansonsten die Horizon-Übernahme, die hat man nun gemerkt, also Umsatz ist um 22% gewachsen, aber dafür sind auch die Cost of Sales von 1,7 auf 3,2 Milliarden hochgegangen. Also da hat man nicht nur guten Umsatz sich reingekauft, sondern auch ja nicht ganz so margenstarke Sachen. Ja, deswegen Unter dem Strich würde ich sagen, man kann damit zufrieden sein. Also die Nachricht jetzt an sich, ich habe es ja schon oft gesagt, ich persönlich würde niemals so einen Wert kaufen, weil sie irgendwas im Portfolio haben oder an irgendwas forschen. Das ist reine Zockerei. Für mich ist Amgen eine absolute Langfristposition. Jetzt mit Horizon sind sie jetzt eben noch breiter aufgestellt, haben auch viel Know-how. Also es ist ja eben in der Regel auch so, du holst ja diese Unternehmen nicht nur, um einfach Umsatz irgendwie dazu zu kaufen, sonst können sie auch beispielsweise Apple machen, ja, sich irgendeine Pharmabude dann holen, sondern da werden ja dann auch Ergebnisse miteinander geteilt, da wird miteinander geforscht, da können sich Ärzteteams austauschen, Forschungsteams, Entwicklungsteams. Also da gibt es eben auch schon viele Synergien, die mit dazugehören. Also oftmals sind diese Übernahmen gar nicht nur wegen den Produkten, die die Unternehmen haben, sondern weil es da halt auch viele Synergieeffekte dann gibt. Und da muss man einfach sagen, da ist Amgen meiner Meinung nach auf einem guten Weg. Die verdienen sehr viel Geld, jetzt in diesem Quartal jetzt eben nicht, aber das hatte jetzt eben eher wieder so einmalige Gründe. Ansonsten ist ein Unternehmen, das sehr hohe Cashflows eben hat. Und die Schulden, die müssen jetzt natürlich nach und nach abgetragen werden, eben durch diese Horizon-Übernahme, die halt auch sehr viel Geld gekostet hat. Deswegen sieht die Bilanz aktuell ein bisschen ernüchternd aus, aber sie haben die Cashflows, um das auf jeden Fall zu machen. Und deswegen bin ich da mal gespannt, wie es weitergeht. Aber ich persönlich hätte jetzt diesen Kurssprung aufgrund der Nachrichten jetzt nicht unbedingt gebraucht tatsächlich, ja, weil
ja, es ist halt so, ne, dass der Markt so riesig ist, und wer sich mal den Chart von Novo Nordisk und Eli Lilly anschaut, sieht, dass wenn man erfolgreich ist, ist halt, gibt's Milliarden zu verdienen, aber dass es nicht einfach ist, hat man bei Pfizer gesehen, die haben das glaube ich abgebrochen wegen zu vielen Nebenwirkungen, und bei Amgen war es jetzt glaube ich Phase 2 oder die Ergebnisse, ich weiß es gerade gar nicht, also es wird noch das ein oder andere Quartal dauern, bis es da überhaupt Umsätze gibt, wenn sie denn überhaupt jemals kommen. Ne? Also ob das jemals zugelassen wird und so, das ist noch ein langer Weg.
Weil Phase 2 bis zur Zulassung, da immer noch weit über die Hälfte aller Medikamente schafft es nicht. Also selbst in Phase 3 schaffen es über 50% nicht oder ziemlich genau 50%, aber dann nochmal 15%, die es trotz einer guten Phase 3 nicht in den Markt dann reinschaffen, also keine Zulassung dann bekommen. Deswegen also der Weg ist noch ein weiter. Es ist schön zu wissen, dass man da vielleicht mal so einen richtigen Banger dann mal später haben könnte in dem Portfolio, aber niemals jetzt die Aktie aufgrund dessen kaufen. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, das sollte man nicht machen, aber muss natürlich jeder für sich selber entscheiden.
Dann, ja. Top, super, genau. Dann haben wir doch jetzt hier 40 Minuten voll gemacht.
Genau, also nächste Woche versprochen, gucken wir uns mal so die ganzen gefallenen Engel jetzt der Berichtssaison an. Ich weiß gar nicht, nächste Woche, warte mal, so viel Zeit haben wir jetzt aber noch, dass wir gucken, was ist nächste Woche alles mit dabei. Das ist schon mal. Das
fehlt auf jeden Fall auch noch aus der zweiten und dritten Reihe. Ich glaube, so die nächsten 2-3 Wochen haben wir immer noch, also eigentlich, ich glaube, noch in dann 4 Wochen.
Ja, da ist immer noch was mit dabei, aber nicht so, dass wir jetzt immer beide Folgen nur komplett mit Earnings dann haben. Also nächste Woche, Anfang der Woche, haben wir Realty Income mit dabei, Palantir, Walt Disney ist mit am Start, Ferrari, DHL Group ist mit dabei. Dann haben wir Arm, Airbnb, The Trade Desk, Shopify, BMW ist mit dabei. Also mal gucken, dann, wie so die deutschen Autobauer sind. Uber war ja letztes Mal richtig stark bei den Zahlen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob sie das jetzt regelmäßig halten können. Gegen Ende hinzu, da kommen dann eher so ein bisschen so Aktien aus der zweiten Reihe dann. Da ist so eine Mettler Toledo dabei, eine Ene, KDDI, Akamai. Da sind dann eher so die Sachen mit dabei, die eher so die Leute haben, die so ein bisschen in der zweiten oder in der dritten Reihe dann schauen. Und übernächste Woche, da können wir jetzt auch noch kurz gucken, wenn wir eh schon da sind dann die Chinesen mit dabei, Tencent, Alibaba.
Ja, die sind auch alle sehr gut gelaufen kurzfristig. Also der Hongkong-Börse, richtig krass.
Jetzt gemacht, ja, dann haben wir aus Deutschland RWE, E.ON, Merck, Allianz, Bayer ist mit dabei. Ja. Mal gucken, ob es wieder ein robustes Quartal zu vermelden gibt. Ja. Siemens, Telekom. Also die nächsten Wochen bleiben weiter spannend. Wir werden es auf jeden Fall für euch weiter covern. Aber jetzt wünschen wir euch erstmal, ja gut, wenn ihr die höhere Folge zu hören bekommt, einen schönen Samstag. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche dann wieder ein. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.